In grauer Vorzeit war ich mal in Tabor. Damals hieß es noch Lehrer. Und Prüfungen waren für mich immer ein Graus, weil da wird immer offenbar, wie schlecht der Lehrer war, wenn man also die Leute abfragt. Die Leute meinen ja immer, dass die Prüfer immer gerne die Prüflinge reinlegen wollen, aber ganz das Gegenteil ist der Fall. Vielleicht hilft es zum Einstieg noch einmal kurz darauf zurückzukommen. Gestern ging es in der Hauptsache um den Vers 1 des Philipperbriefes, in dem ganz grundlegende Linien deutlich werden, wie Menschen, die zu Jesus gehören, ticken sollten, was an ihnen erkennbar werden sollte. Und ich nenne jetzt das Stichwort, das ich gestern nicht genannt habe. Eines der hervorragendsten Stichworte in diesem Zusammenhang heißt Demut. Und das ist etwas, was Seltenheitswert hat. Also es gibt Leute, die sind von sich sehr überzogen, in dem Sinne, also die bilden sich was mehr oder weniger auf sich ein, die haben ein Selbstbewusstsein, man nennt das heute gerne ein gesundes Selbstbewusstsein. Also ich tue jetzt ein bisschen schwarz-weiß malen, das müssen wir nachsehen. Und dann gibt es das Gegenstück, das sind Leute, die immer so den Eindruck machen, Entschuldigung, dass ich da bin. Und Leute, die so einen Auftritt dahinlegen können, sind manchmal gerade eben die Letzteren. Also es ist interessant, wie verwickelt unser Seelenleben ist und sein kann. Demut hat mit beiden nichts zu tun, sondern sie ist ein Geschenk des Herrn an Menschen, die auf ihn schauen, die so leben wollen, wie sie es von ihm sehen, absehen, erfahren. Der Jesus hat nie bedrückend gewirkt, er musste sich nie inszenieren. Ich weiß noch vor vielen Jahren, wie mich dieses Stichwort sich selber inszenieren beeindruckt hat. Da wurde erklärt, dass das heute, also vor 20 Jahren oder 25, dass das modern ist. Und wenn man heute die Menschen anguckt, dann sieht man ja nicht die Menschen, sondern ihre Inszenierung von sich selber. Hochinteressant. Und in der Gemeinde Jesu ist das nicht mehr, doch, es ist auch, aber es ist nicht mehr so entscheidend. Und ich kann mich viel leichter geben, wie ich bin und so weiter und so weiter. Aber ich will jetzt nicht das alles nochmal von der Seite her aufrollen. Wichtig ist mir, ich habe das am Eingang gesagt, es ist hier ein echter Brief, kein Lehrschreiben. Es geht also nicht hier um die Ausbreitung guter Gedanken, sondern wir sehen hinein in eine Beziehung zwischen Menschen, die sich gegenseitig gut kennen. Wenn man sich gut kennt, kann man dem anderen nicht mehr viel vormachen. Also wenn der Paulus sich da aufgeführt hätte wie in so Sack Salz, dann würde ich sagen, also Paulus, kannst uns viel erzählen. Oder wäre auch die Beziehung nicht so, wie sie sich hier spiegelt. So, ich habe gestern die Überschrift gewählt, unsere Visitenkarte. Wie komme ich da drauf? Wir haben in unserer Gemeinschaft in den vergangenen Jahren eine, man sagt dann so, nicht ganz einfache Zeit gehabt. Also auf gut Deutsch, es ging ganz schön drunter und drüber, wir haben Leute verloren, also es war, wie es war. Und dann haben wir uns allmählich wieder gefangen. Das hing mit dem Bauen zusammen. Seien Sie glücklich, dass Sie nicht bauen müssen. Das ist dann oft ein Punkt, an dem eine Gemeinschaft zerbrechen kann, innerlich. Und wir haben dann unter anderem auch, ich habe das nur so stichwortweise erwähnt, und so Kärtchen dann gemacht, auf dem wir dann unsere Visitenkarte versuchen abzugeben. Also ein bisschen grafisch aufgemacht und dann ein paar Stichworte, also unser geistliches Leitwort da reingebracht und so weiter. Früher gab es das alles nicht. Da hatte man von an der Wand hatte man einen Spruch, gab es hier früher auch, aber ich habe wieder vergessen, ich weiß es nicht mehr, ich sehe so viele. Und das war dann ein Bibelwort und das war dann so das Motto über, bis man den Saal renoviert hat, dann hat man es vielleicht wieder hingehängt oder was anderes. Heute muss man für die elektronischen Hilfsmittel den Platz freihalten. Naja gut, andere Zeit, andere Sitten. Immerhin, das Kreuz ist noch geblieben, das ist schon mal schön, freue ich mich. Heute Abend habe ich wieder so ein interessantes Stichwort. Also vor 30 Jahren hat man über sowas noch nicht von ferne nachgedacht. Heute möchte ich das Stichwort nennen, unsere Gemeindekultur. Toll, ne? Also Sie glauben gar nicht, wie stolz ich bin, dass ich solche Worte, nein, kann ich nicht stolz sein, in aller Demut mich freuen kann, dass der Herr mir diese Gedanken geschickt hat. Und die Frau Ott fragte mich an mit Mail, die wollte Näheres wissen zu den Abenden. Da war ich sehr verzweifelt, weil ich den Zettel verlegt habe. Den habe ich so gut aufgeräumt, dass ich den nicht wiedergefunden habe. Die Stichworte fielen mir nicht wieder ein. Also das eine oder andere hatte ich schon. Naja, zum Glück habe ich dann das doch noch gefunden. Und dann war sie still, da hat sie nichts mehr weiter von mir gewollt. Das fand ich prima. Weil mir fällt das immer schwer, mich so festzulegen. Das ist eine Schwäche von mir. Also was ich so sagen möchte, das weiß ich schon so ungefähr, aber das dann mit Thema und so. Unsere Gemeindekultur. Was ist Kultur? Also wenn man das wissen will, dann greift man bekanntlich zu Wikipedia. Das steht nicht im Regal, sondern im Internet. Und da liest man Folgendes. Kultur. Von lateinisch cultura, Bearbeitung, Pflege, Ackerbau, bezeichnet im weitesten Sinne alles, was der Mensch selbst gestaltend hervorbringt. Das müssen Sie nicht auswendig lernen, aber ist mal nett, das mal so zu hören. Hat also was mit Gestaltung zu tun. Kulturauftrag des Menschen, schöpfungsmäßig verankert und so. Kulturleistungen sind alle formenden Umgestaltungen eines gegebenen Materials, wie in der Technik oder der bildenden Kunst, aber auch geistige Gebilde wie Sprache, Moral, Religion, Recht, Wirtschaft und Wissenschaft. So Wikipedia. Das ist so, was der Papst ist bei den Katholiken, das ist Wikipedia in Bildungs- und sonstigen Wissensfragen. Gestaltung. Unsere Gemeindekultur ist eine Sache, die wir gestalten müssen und dürfen. Und die besteht zu einem Teil aus bewussten Dingen, also Sachen, die man, also ich nehme an, nee, ich weiß noch, wie es hier vorher aussah, so ganz ungefähr. Und dann hat man irgendwann hier eingegriffen und hat kräftig gebaut, verändert und dann hat man das so gestaltet, wie es jetzt ist. Und da haben sich verschiedenste Leute eingebracht. Manchmal geht das nicht so ganz einmütig und dann gibt es ausführliche Gespräche. Geschmacksfragen und so, naja. Gestaltungsfragen. Aber auch über diese äußere Gestaltung, auch die innere Gestaltung einer Gemeinde, einer Gemeinschaft, die wird auch mehr oder weniger bewusst gemacht. Da spielt sich was ein. Und es gibt eine ganze Menge ungeschriebener Regeln. Und jeder, der neu irgendwo reinkommt, der stellt erstmal die Ohren auf, fährt die Fühler aus. Wie ticken die? Wie geht's dazu? Und sie sind das hier gewohnt und fühlen sich so wohl. Und wenn dann jemand kommt, Also das krasse Beispiel sind dann immer, wenn so ein Alkoholiker hier reinkäme oder sowas, dann wäre auf einmal die ganze Kultur etwas fragwürdige Geschichte. Also er würde vielleicht stören oder was weiß ich. Diese gestaltenden Einflüsse, denen wir ausgesetzt sind, die wir mitbringen und die wir einbringen, die machen wir uns oft nicht bewusst. Das ist also jetzt, das sind jetzt alles ganz normale Sachen, die mit Bibel und Glauben noch gar nicht viel zu tun haben. Aber der Philipperbrief kann uns helfen, auf die Einflüsse aufmerksam zu werden, die von Seiten der Bibel, von Seiten unseres Herrn prägend sind. Gestern Abend ganz entscheidende Dinge. Ich kann nicht mehr so, wie ich will, sondern ich habe einen Herrn. Wirklich? Und vieles von dem, was wir praktizieren, das hat gar nicht so viel mit ihm zu tun, sondern mit unserem Geschmack, mit unseren Gewohnheiten, mit unserer sozialen Herkunft und solchen Sachen. Das ist nicht schlimm, das ist einfach so, das müssen wir uns klar machen. Und deswegen erreichen wir ja auch nur ein bestimmtes Segment von Menschen. Also Leute, die sich da irgendwie mehr oder weniger einfügen oder dahin passen können. Was prägt das Gemeindeleben damals in Philippi? Was können wir von denen lernen? Das ist hier nicht direkt drin, das ist hier kein Programm, wie man es machen muss. Also ich staune immer wieder, wie viel Freiraum unser Herr uns gibt in Sachen Gestaltung. Und wie bunt die Fülle ist der möglichen Entwürfe. Ich möchte heute Abend 4 Stichworte unterstreichen in diesem eben Ihnen vorgetragenen Abschnitt. Da ich mich stark an den Luthertext anlehne, werde ich den jeweils noch einmal zitieren. Der Philipperbrief ist ein echter Brief. Er geht von Herzen zu Herzen. Er ist also keine Epistel im Sinne eines Lehrschreibens, sondern in ihm spiegelt sich eine Beziehung zwischen Paulus, seinen Mitarbeitern und dieser Gemeinde. Wovon ist die geprägt? Erstes Stichwort: Dank. Ich danke meinem Gott. Das sollte eigentlich jeder tun, der Jesus kennt. Und Grund gibt es vieles. Und Paulus fängt fast immer mit Dank an, seine Briefe. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, so oft ich an euch denke. Mir fiel spontan ein, weiß nicht mehr, wer das war, ob das Heine war, wenn ich an Deutschland denke in der Nacht, bin ich um meinen Schlaf gebracht. Wenn ich an die Gemeinschaft denke in der Nacht, dann ist mit dem Schlafen vorbei. Oder? Natürlich nicht so krass, aber manchmal kann es einem schon so gehen. Was Paulus hier macht, entspricht dem antiken Briefschema. Da fing man immer so an. Man fiel nicht gleich mit der Tür ins Haus, sondern kam erstmal auf positive Dinge zu sprechen. Das ist hier aber nicht eine Formalität, eine reine Äußerlichkeit. Das merkt man sofort. Was ich alle Zeit tue, in all meinen Gebeten für euch. Paulus dankt für diese Geschwister. Nun ja, kein Wunder, wenn sie sich gut verstanden, wenn sie gut miteinander harmonierten, dann denkt man gerne an solche Leute. Und jeder hat Menschen, über die er sich freut. Da wurde mal ein Ehemann bei der Feier der Goldenen Hochzeit gefragt, ob er denn schon mal seine Frau hätte umbringen wollen. Ist jetzt ein bisschen krass, aber Sie lachen und dann verstehen Sie ja wohl, Und da hat er so gesagt, naja, eigentlich noch nie. Aber manchmal hätte ich sie auf den Mond schießen können. Also das ist jetzt nicht für unverheiratete Menschen, die verstehen das nicht. Sondern das ist nur was für Eheleute. Also wo menschliche Beziehungen sind, gibt es immer wieder Situationen, auch da, wo man sich sehr nahe ist, wo man sich gut versteht. Wo das mit dem guten Verstehen auf einmal ein gewisses Ende hat. Meine Frau, die geht dann manchmal durch die Wohnung und sagt dann laut, dieser Mann. Dann weiß ich schon, was die Glocke geschlagen hat. Und ich lerne das meiste immer von meiner Frau. In dem Sinne, dass ich dann finde, also sie ist ja unmöglich. Ne? Und dann irgendwann merke ich auf einmal, das bin ich. Also ich bin nicht besser oder so, nicht, sondern dann wird mir der Spiegel vorgehalten. Also ich habe mir das angewöhnt, dass ich dann in ähnlichen Lagen dann sage, diese Frau! Naja. Wenn alles gut geht, und vor allen Dingen, wenn man nicht nah aufeinander ist und nicht viel beieinander ist, dann kann man ganz gut danken. Aber dann gibt es auch andere Menschen oder andere Situationen. Und was dann? Ihr lieben Leute, ich habe in meinem Leben, in meinem Dienst, das nicht selten erlebt, wenn es zum Konflikt kam, wirklich zum Hauen und Stechen. Und das passiert auch unter frommen Leuten, die es aufrichtig meinen. Dann ist auf einmal der Herr Jesus ganz weit weg. Und da geht's zu. Ich erzähle diese Dinge, um deutlich zu machen, was das für ein seltener Punkt ist. Wenn ich an euch denke, immer Dank. Paulus spinnt nicht. Der schwebt nicht über den Wolken. Der ist nicht so ein überfliegender Optimist. Der kannte die Leute. Das wird an anderen Stellen in seinen Briefen sehr deutlich. Der war ein nüchterner Betrachter der Menschen. Der schwebte nicht auf Wolke 7 so durch die Weltgeschichte. Er wusste, was im Menschen ist. Und das wusste er vor allen Dingen auch durch die Erfahrungen, die er mit seinem Herrn gemacht hat, beziehungsweise der mit ihm. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke. Und da waren alle inklusive, auch die Schwierigen, auch die, die ab und zu mal vergessen haben, sich zu waschen, auch die, die einem auf den Geist gehen konnten, immer die gleichen Geschichten, immer dieselben Gebete. Ach, es gibt Leute, die können einen den letzten Nerv töten. Paulus kann danken. Das prägt, er ist der Gemeindegründer, das prägt diese Gemeinde und ihr Leben. Das war eine normale Gemeinde, also keine handverlesenen Sonderausgaben, die besonders pflegeleicht waren und besonders geistig, besonders gut zu haben. Was ich alle Zeit tue in meinen Gebeten für euch alle, und ich tue das Gebet mit Freuden. Ich weiß nicht, ob das auch zu Ihnen vorgedrungen ist, dass ja seit Erntedankfest das Jahr der Dankbarkeit ausgerufen worden ist. Das ist auch schon 30 Jahre her, da habe ich das mal gehört, man muss Gott für alles danken, auch für die Ober-, Mittel- und Unterfranken. Den Spruch, also solche Sachen, komischerweise, die behalte ich immer. Mit Bibelstellen ist das schwieriger. Ehrlich. Aber an solchen Sachen kann ich mir manchmal geistliche Wahrheiten festmachen. Und ich kann Ihnen verraten, das ist eine Herausforderung. Also jetzt nicht in Bezug auf die Ober-, Mittel- und Unterfranken oder sowas, aber das ist ja nur spaßhaft. Aber manchmal kann einem das Ich danke meinem Gott, und dem muss man nichts vormachen, für euch immer, wenn ich an euch denke. Ihr lieben Leute, es lohnt sich, sich hin und wieder einmal diesen Luxus zu gönnen und ganz bewusst sich das zu sagen: Ich danke dir, lieber Herr, für meine Geschwister, für meine Familie. Ich meine nicht die netten Leute, nicht die anderen blendet man automatisch aus, sondern auch für die Randsiedler, auch für die Nervensägen. Auch für die, die nie was in den Kollektenbeutel tun. Also da habe ich ja in meinem Leben manche Sachen erlebt. Da gab es ernsthaft Menschen, die meinten, mit dem sogenannten Mitgliedsbeitrag für den HGV, damals 6 € oder so, damit würde also die Geschichte des Reiches Gottes im HGV gefördert werden. 6 € im Monat. Mehr nicht. Und dann gab es auch noch Leute, die selbst das nicht aufbrachten. Also daran geht das Reich Gottes auch nicht zugrunde, tröstlicherweise. Aber also bestenfalls kann man sagen, wie naiv. So, jetzt muss man die auch noch. Und dann gibt es Leute, die haben nur Ansprüche. Dann gibt es Leute, die sagen immer nur, was man auch noch tun könnte. Und damit meinen sie natürlich nicht sich, sondern andere, die das tun sollten. Also wir hatten damals einen Prediger in dieser schwierigen Zeit, der hat das gut gemacht. Der hat gesagt, prima, machen wir. Wer macht es in der Mitgliederstunde? Da guckte er sich um und dann war das Thema vom Tisch, weil keiner wollte es anpacken. Ideen gab es ganz viele. Warum erzähle ich das? Das ist die Realität, das ist die Alltagswirklichkeit, in der wir leben. Ich danke für meine Geschwister. Für die Gemeinschaft der Heiligen, der Vorfindlichen, nicht der von mir so ein bisschen zurechtgeschaukelten, aussortierten, dass das so alles so ist, wie ich mir das vorstelle. Für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis heute. Er bereut keinen Tag. Ach ja, meine Frau, die muss ja mehr herhalten als Beispiel, zum Glück ist sie nicht da. Wie oft wollte die schon den Bettel hinschmeißen, je nachdem, entweder im Mutterhaus, war ja auch mal unsere Spielwiese, oder in der Gemeinschaft. Und immer wieder wurde ihr dann klar, ich habe dann manchmal auch ein bisschen geholfen, aber das wurde ihr klar, ist nicht. Glauben Sie ja nicht, dass das so eine ganz einfache Geschichte ist. Man muss mal an diesem Punkt ehrlich sich prüfen und dann findet man so schnell kein Ende und merkt, was da alles krankt. Dank. Das zieht sich durch den Brief. Der ganze Ton dieses Briefes ist davon getränkt. Und ich füge jetzt hinzu, das steht hier nicht so ausdrücklich, aber da kommt noch an anderen Stellen vielleicht drauf. Paulus kann deswegen auch die Merkwürdigkeiten, die Sonderbarkeiten, die unverständlichen Verhaltensweisen, die manchmal bis ins Verletzende gehen können. Das ist so, wo wir Menschen beieinander sind. Auch in sehr engen Lebensgemeinschaften. Das kann er ertragen. Und das wird überstrahlt vom Dank. Und da muss er sich nicht fromm verheben. Also muss er erst einen Anlauf nehmen von, ich weiß nicht was, bis er endlich in der Stimmung ist, wieder zu danken. Wenn ich so richtig in Fahrt bin, sauer bin. Gut, da muss ich mich auch nicht dazu zwingen, aber es geht ja hoffentlich auch vorbei und manchmal hilft einem dann vielleicht auch jemand. Manchmal macht es der Herr, indem er mir einen Spiegel vorhält. Dank. Wir sind dabei, die Kultur unserer Gemeinde. Was kriegen Menschen mit, wenn sie so ihre Tentakel ausfahren, ihre Sinnesorgane? Wie gehen wir miteinander um? Ich nenne ein zweites Stichwort, das mir in diesem Text so auffällt. Zuversicht. In meiner Bibel ist der Vers 6 fett gedruckt. Und ich bin darin guter Zuversicht, das ist alter Luthertext, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden. Bis an den Tag Christi Jesu. Das ist eine ziemlich lange Periode. Ich bin guter Zuversicht. Also bei so vielen netten Leuten, die mich jetzt so freundlich anlächeln, habe ich keine Angst, dass mir einer an die Krawatte geht oder nachher irgendwie garstig zu mir ist. Meine Frau würde das so formulieren. Paulus ist guter Zuversicht. Das prägt ihn und das hat er auch der Gemeinde eingeprägt. Ob die das alle so aufgenommen haben, das steht noch auf einem anderen Blatt. Aber es ist ein Kennzeichen, Zuversicht. Haben Sie Hoffnung für Ihre Gemeinschaft? Ich bin sicher, dass Sie auf jeden Fall mal das Gegenteil haben. Und denken, wie soll das bloß weitergehen? Wir Alten sterben weg, die Jungen sind nicht mehr so tragfähig, voll ausgelastet im Beruf. Wer soll das Geld aufbringen? Es wird alles immer teurer. Prediger kosten so viel Geld. Das Haus muss unterhalten werden. Da könnte ich jetzt den ganzen Abend was drüber erzählen. Paulus sagt, ich bin guter Zuversicht. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und zwar guter Zuversicht im Blick auf seine Geschwister, die er kennt, deren Macken er kennt und die er auch mal in negativer Weise erlebt hat. Das ist gar nicht leicht, wenn man mal so seine Erfahrungen mit diesem oder jenem gemacht hat, das abzulegen. Der Herr Jesus vergibt so, dass er nicht mehr daran denkt. Wir sind leider nur Menschen und nicht der Herr Jesus. Und oft genug hemmt uns das, dass solche Erfahrungen, dann denken wir, ich weiß schon, wenn der jetzt den Mund aufmacht, also das ist auch so eine nette Erfahrung, das habe ich schon oft erlebt. Herr Pfarrer, ich weiß schon, was Sie jetzt denken. Meistens so in etwas schwierigen Situationen. So? Meine Frau übrigens, die weiß das auch immer, was ich denke. Meint sie. Wir sind auch verheiratet. Ja, eben. Und dann frage ich dann gerne in solchen Fällen, früher war ich immer platt und habe versucht, irgendwie zu erklären, zu machen und habe geredet wie ein Wasserfall, kann man alles vergessen, das bringt nichts. Und dann habe ich gesagt, erzählen Sie mal, was meinen Sie denn? In 80-90%, das ist jetzt sehr niedrig gegriffen, war das total daneben, so. Ich weiß schon, was Sie denken, ihr lieben Leute. Wir meinen, wir wüssten was. Das ist nicht so. Diese Dinge machen uns im Alltag mehr zu schaffen als alle möglichen Lehrunterschiede, unterschiedliche Erkenntnisse. Das sind die Dinge. Und unsere Gemeindekultur sollte hilfreich sein, dass solche Dinge nicht befördert werden, sondern dass es möglich wird, heute sagt man, an diesen Sachen zu arbeiten, zu lernen, Zugewinn zu haben. Hier bei Paulus kann man was lernen. Ich danke. Wenn ich danke, mache ich nie was verkehrt. Wenn ich Hoffnung habe, mache ich nie etwas verkehrt. Das ist menschlich, dass uns sowas nicht einfach in den Schoß fällt. Und glauben Sie mir, das geht nicht mit einem, also dass man sich selbst jetzt sowas einredet oder sich von anderen was einreden lässt, sondern in der Schule des Herrn lerne ich das. Machen Sie mal das Experiment, schauen Sie zurück in Ihr Leben, wenn es geht, einigermaßen ehrlich. Und gucken Sie mal, was der Herr alles an Ihnen getan hat, wie viel Geduld er gehabt hat, wie er Sie beschenkt hat, obwohl Sie manchmal so waren, wie Sie waren. Können Sie sagen, habe ich verdient? Ist doch selbstverständlich? Nein, ist es nicht. Zuversicht. Paulus rechnet damit, und das ist ganz schön, dass aus den Menschen, auch den manchmal komischen, manchmal schwierigen, dass der Herr Jesus aus ihnen was machen kann und will. Rechnen wir mit ihm? Da gibt es so ein geflügeltes Wort, bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Oder es gibt so Situationen, wo man das wirklich denken kann. Und das kann man nicht wegwischen, das ist da. Und die Augen zumachen, das hilft nicht. Die Realität holt uns immer wieder ein. Und darum gibt es harte Debatten und darum fliegen auch die Fetzen. Paulus hat das auch erlebt. Aber er sagt, ich habe Zuversicht, dass der Herr euch, sage ich jetzt so mit meinen Worten, ans Ziel bringt. Er wird es vollenden und da hat er einen langen Atem. Unser Atem ist oft sehr kurz. Am besten sollten die Leute, die zu uns kommen, schon ziemlich fertig sein. Also schon unsere Prägung haben, unsere Lieder alle kennen und wissen, wie der richtige Zungenschlag zu sein hat und so weiter. Er hat Zeit mit uns. Ein Mose, das heißt, der eindrücklichen Beispiele, 40 Jahre wird er geschult, 40 Jahre versauert er in der Wüste. Denken wir mal vor, 80 Jahre. Und dann endlich hat Gott ihn, ziemlich da, wo er ihn haben will, es braucht doch etliche Überredungskünste und noch massiven Einsatz. Das sind ganz andere Linien, als wir das normal. Wir haben es immer so eilig, sind so ungeduldig. Paulus sagt, aus euch wird Gott etwas machen. Wie es denn recht und billig ist, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe. Die Gutartigen, die Netten, die Freundlichen, die brauchen das nicht, aber die anderen. Und glauben Sie mir, solche Texte sind sehr herausfordernd. Die schwierigen Menschen ins Herz zu nehmen. Ich muss weiterkommen. Zuversicht. Zuversicht, ein Spannungsbogen der Geduld. Noch ein bisschen Zeit, ja, ein Glück. Dann habe ich noch zwei Punkte. Ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung. Was prägt Paulus? Was prägt diese Gemeinde? Was macht dieses Verhältnis so besonders? Das Fürgebet. Wir sagen landläufig Fürgebet. Bitte, das Eintreten im Gebet. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, welch ein Geschenk das ist? Dass viele Menschen die Hände falten. Wir haben eine Nachbarin, kommt aus dem Osten. Sie hat ihren Mann durch Krebs verloren. Die Kinder sind jetzt groß. Die Jüngste hat Abitur gemacht, wird aus dem Haus gehen. Und bei ihr ist der Brustkrebs wieder neu ausgebrochen. Kein Glaube, kein Nichts. Sie hat nur sich und die Krankheit und die Sorge um die Eltern. Er ist dement, sie ist auch Krebspatientin. Können Sie sich das vorstellen, was das für ein Elend ist? Meine Frau, ich sage immer scherzhaft, deine beinahe Freundin, meine Frau kümmert sich um sie. Es dreht sich nur um diese Sachen. Und man kann da nicht landen mit frommen Sprüchen. Welch ein Geschenk, dass wir eingebunden sind in die Gemeinde der Heiligen. Dass wir einander tragen können in schweren Zeiten. Dass da Leute sind, die sich kümmern, nicht besuchen. Muss man sich mal, die für mich beten. Diese Frau, die kann das nicht verstehen, was das bedeutet. Noch nicht. Ich bete darum, Paulus hat Gebetsanliegen für diese Menschen. Und zwar nicht, Herr, mach doch endlich, dass er gescheit wird. Herr, du könntest doch mal meinem Mann sagen, dass er dies oder das oder jenes nicht mehr macht. Mir immer auf den Geist geht mit diesem oder jenem. Ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erfahrung. An Erkenntnis und aller Erfahrung. Diese positive Grundhaltung, er erwartet von Gott, dass der die Einzelnen fördert, mit ihnen zu seinem Ziel kommt, schrittweise. Und er betet darum, dass es weitergeht. Ich habe in meinem Leben öfter mal negativ gestaunt, wie viele, die einen guten Anfang gemacht haben, irgendwann stecken geblieben sind. Es ging nicht mehr weiter. Ich habe auch andere Beispiele von Menschen, die relativ spät zum Glauben kamen, in vorgerückten Jahren. Ach, und da war so vieles noch nicht so, wie man sich es eigentlich vorgestellt und gewünscht hätte. Aber es ging Schrittchen für Schrittchen, also wie die Schneckenpost, ging es weiter. Und andere, fulminanter Start und dann irgendwann nichts mehr. Also auf der Stelle getreten, wenn es gut ging, den Stand gehalten. Aber Stillstand ist oft der Beginn des Rückschritts. Die Bereitschaft zum Dienst, Vers 1, Knechte Jesu Christi. Die Bereitschaft, sich von Jesus gebrauchen zu lassen, ihm zur Verfügung zu stehen, hinter ihm herzugehen. Es gibt so viele bekehrte Menschen, die nicht auf die Idee kommen, dass der Herr für sie Aufgaben hätte. Die haben so viel mit sich zu tun. Also, ich pflege an solchen Stellen immer zu sagen, ich rede grundsätzlich von anderen Gemeinschaften und Erfahrungen mit anderen Leuten, also nicht hier von Ihnen, wohlgemerkt. Hier mag das ja alles ganz anders sein. Aber ich habe das kürzlich mal bei irgendeiner Sitzung so formuliert, eins bleibt immer gleich, in allen Kreisen, wo sich Kinder Gottes sammeln. Es fehlt an Geld, es fehlt an Mitarbeitern. Dann gibt es dann sicher noch ein paar andere Sachen, die auch noch fehlen. Aber das ist und bleibt immer so. Mit kleinen Schwankungen nach oben oder unten. Das wird sich nicht ändern, bis der Herr wiederkommt. Es sind immer dieselben, an denen es hängen bleibt. Entweder weil sie nicht Nein sagen können oder weil sie wirklich belastbar sind. Worum betet Paulus? Das ist hochinteressant. Er betet nicht für Gesundheit. Er betet nicht, dass ihnen endlich mal der Kopf zurechtgesetzt wird, dass eure Liebe immer noch reicher wird. Also sie ist vorhanden, sogar reichlich vorhanden, man denke. Das prägt das Gemeindeleben. Und er erwartet von Gott, dass es noch mehr werden darf. Ich fürchte manchmal, dass uns lieben Leuten nicht bewusst ist, ich drücke das jetzt ein bisschen missverständlich aus, dass unser Leben auf Steigerung hin angelegt ist. In dem Sinne, wir dürfen wachsen. Wir dürfen neue Erkenntnisse bekommen. Es ist betrüblich, wenn einer mit 50 noch genauso auf dem Stand ist, erkenntnismäßig wie mit 30. Ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung. Wie geht das zu? Paulus, wie stellst du dir das vor? Also, wer in eine Gemeinschaft wie hier, nein, nicht wie hier, wie bei uns oder anderwärts geht, der erwartet, dass die Leute alle sich freuen, dass er kommt. Und man erwartet, dass die sich alle glücklich schätzen, dass man auch wiederkommt. Und man erwartet, dass sie auch alle recht nett und rücksichtsvoll sind. Also bei uns gab es eine Dame, das war interessant, weil ich vor 30 Jahren sowas mal ähnlich gehört habe. Da war ich noch zu Besuch im Mutterhaus und fuhr mit dem Herrn Pfarrer Karkwil aus Stationsbesuche, habe der Schwester besucht und er erzählte eine Schwester damals, vor über 30 Jahren, hier saß eine Dame, da hat sich mal jemand anders hingesetzt, da war die so sauer, die ist seitdem nie wieder gekommen. War vor 30 Jahren. Jetzt erzählt mir eine unserer lieben Mitarbeiterinnen in unserer Gemeinschaft, eine Dame, sagt sie, ach, ich habe so Angst vor der, die hat mich so angefahren, weil da jemand anders auf dem Platz saß, auf dem sie sitzen muss. Das hat natürlich immer triftige Gründe. Der hat Armlehnen, dieser Stuhl, und wir haben extra so ein paar angeschafft. Und dann braucht sie so wegen ihrer kurzen Beine so einen kleinen Tritt und so weiter. Aber da hat sich jetzt jemand anders drauf gesetzt. Und dann sagte die, ich kann die doch nicht wegschicken. Die ist seitdem nie wieder gekommen. Und die hat sich so aufgeführt. Also ich bin ja so froh, dass das bei Ihnen nicht passiert. Aber das war bei uns. Es hat sich nicht viel geändert in der Gemeinschaft der Heiligen. Sind nicht alle so? Es entzündet sich auch nicht an diesen Sachen immer. Aber es ist in einer Weise typisch, beispielhaft. Man langt sich ans Hirn, es ist aber so. Das sind die Realitäten. Also eure Liebe immer reicher werde, wie wird sie immer reicher? Indem die Leute recht lieb zu mir sind, dann färbe ich von ihnen ab. Ne? Leider ist das in der Realität nicht so. Das ist so ähnlich wie mit dem schönen Gebet, mit dem man vorsichtig umgehen sollte, Herr, schenke mir Geduld. Was macht der Herr dann? Er stellt ihnen Menschen in den Weg oder schickt sie in Situationen, wo ihre Geduld ziemlich strapaziert wird. Wie gewinnt unsere Liebe an Reichtum, an Reichweite, an Intensität und Tiefe? Wie gewinnen wir auf diesem Sektor Erfahrung? Ich kann Ihnen eins sagen, die Erfahrung gewinnt man durch allerlei schwierige Erlebnisse. Das ist ein Grundsatz in der Eheseelsorge, oder also wenn es um Liebesdinge geht. Liebe gibt es nicht ohne Leid. Das war noch nie anders und das wird auch nie anders sein. Ich muss sie gar nicht kennen, das wird auch in ihrem Leben so sein. Liebe gibt es nicht ohne Leid. Wenn ich jemanden liebe, dann verurteile ich mich dazu zu leiden. Die normale Erwartung jedes einigermaßen vernünftigen Menschen ist anders. Ich erwarte durch die Liebe Beglückung, Erfüllung, zumindest zu einem gewissen Maß. Aber die Realität ist die, das gibt es nicht ohne Leid. Und das gilt auch im übertragenen Sinne. Gemeinschaft der Heiligen im Licht können wir nicht haben, ohne verletzt zu werden. Das gilt für jede Ehe, für jede Familie. Wir werden, auch wenn wir uns noch so bemühen, nicht darum rumkommen, einander schuldig zu werden. Und, naja, die Frage, wer schuld ist, ist natürlich eine der ganz wichtigen Fragen der Menschheit. Ist doch klar, wenn meine Frau nicht so wäre, wie sie manchmal ist, dann würde es viel leichter sein, lieb mit ihr umzugehen oder so. Und schließlich haben wir das beim Eheversprechen ja gesagt, wir sollen einander tragen und so weiter. Tja. Die Erfahrungen auf diesem Sektor werden immer ziemlich teuer erkauft. Das klingt jetzt sehr krass und negativ. Es ist aber nur nüchtern und realistisch. Und Paulus wusste, wovon er sprach. Er hat solche Negativerfahrungen reichlich gemacht. Der liebe Bruder, weiß nicht, wie er heißt, der Kerkermeister, weiß nicht, ob er das noch war, von Philippi, der hat ihn nicht gerade sanft behandelt. Und er hat ihn überwunden durch seine Liebe. Also mehr lieben möchte ich, ja, aber den Preis dafür bezahlen, Menschen zu Jesus führen, so hat man früher gesagt, dann musst du dein Herz an die Angel hängen. Und das wird nicht honoriert, unbedingt. Eure Liebe noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung. Das ist übrigens Vers 9, damit Sie es nachprüfen können. So dass ihr prüfen könnt, was das Beste sei. Hier ist ein innerer Zusammenhang. Liebe, Leid, Erfahrung, Erkenntnis führt zur geistlichen Reife, wird auch an anderen Stellen erzählt, zur Beständigkeit. Macht uns zu Menschen, die nicht von jedem Wind der Lehre umhergetrieben werden. Es gibt Leute, die führen die Liebe ständig im Mund und verwenden sie auch gerne als Druckmittel gegen Leute, die nicht ihrer Meinung sind oder so. Du musst mich lieb haben. Das ist ein Unding. Du musst lieb zu mir sein. Das ist ein Unding. Also ich muss mir nicht alles gefallen lassen, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber Liebe macht Erfahrungen, nicht nur positive. Zumindest nicht vordergründig. Im Ergebnis ja. Dadurch wird ein Charakter geschaffen. Dadurch werden wir tragfähig. Wenn ich bei jeder kleinen Beleidigung, Belastung, Herausforderung sofort ausraste, ist mit mir nichts anzufangen. Und wenn Sie es so mal sehen, dann sind menschliche Beziehungen von der Ehe über Familie bis wohin, sind auch und die Gemeinschaft der Heiligen ein Übungsfeld für solche Dinge. Es sollte also ein Klima herrschen, in dem man Fehler machen kann und die dann auch angesprochen werden, wo es aber auch möglich ist, zurückzugehen und dadurch innerlich zu wachsen. In bestimmten Situationen ist mir das begegnet, das steckt auch im menschlichen Herzen drin, dass Menschen, wenn die einmal versagt haben, also jetzt nicht nur so Pipifax, dass die dann einen Stempel hatten. Unsichtbar. Ach, das, ja, das war doch da mal was. Und das wird dann manchmal noch transportiert, weitergeredet. Können Sie sich vorstellen, dass sowas hier in der Gemeinschaft so war? Da wurden die Dinge beerdigt, geistig gesund. Nicht unter den Teppich gekehrt, sondern wurden in dem Sinne geklärt, dass darüber Vergebung erteilt werden konnte und angenommen wurde. Wird nicht immer gelingen, aber im Wesentlichen. Sodass ihr prüfen könnt, was das Beste ist. Ein geistig reifer Charakter, der jetzt unterscheiden kann, was ist angemessen, was ist jetzt geboten, wie muss man damit umgehen. Wer das nicht hat, wer das nicht kann, der wird Fehlentscheidungen sich leisten. Und wir brauchen Menschen, die das lernen, damit sie dann auch Leiter sind, die zum Guten hinführen. Menschen, die an dieser Stelle nicht eine gewisse Reife erlangt haben, sind unfähig zu leiden, weil die durch die kleinsten Kleinigkeiten aus der Bahn geschmissen werden. Darum soll man nicht zu jung in die Leitung kommen. Das hat mit dem Alter an sich nicht viel zu tun, sondern mit dieser Erfahrung, mit diesem Gewinn an Erkenntnis. Und diese Erkenntnis hat viel zu tun, dass ich erkenne, wer ich bin und was in mir steckt. Ich reg mich auf über meine Frau, weil dies oder das mir auf den Geist geht. Und dann muss ich erkennen, das ist die Herausforderung an mich, daran soll ich jetzt wachsen und reifen. Ich muss das ja nicht toll finden. Manchmal ist es erstaunlich, wie auf einmal, wenn ich eine andere Einstellung und Sicht bekomme, wie ich dann auf einmal Dinge auch anders beurteile. Und dann der Mensch gar nicht mehr so negativ erscheint. Also falls Sie jetzt meinen, ich hätte ein Problem mit meiner Frau. Ich habe mal so ein Gespräch vor vielen Jahren mal gehört, miterleben dürfen, hat eine Frau mir gesagt, wie schlecht ich umgehe mit meiner Frau und so weiter. Die konnte ich gar nicht beurteilen, aber sie hat ein Urteil. Naja, ich habe sie herzlich lieb und trotzdem rege ich mich manchmal auf über sie. Das ist ein Jammer, aber ich kann nichts dagegen machen. Es bleibt nicht dabei. Oh, liebe Leute, wir meinen immer, hier sei die Insel der Seligen. Hier muss es schön warm und kuschelig sein. Ach, hier muss man so lieb miteinander umgehen. Also, ich nehme an, dass dieser Stil Ihnen auch ein bisschen auf den Geist gehen würde, mir jedenfalls. Ich kann da nichts mit anfangen. Aber die Wärme, die Atmosphäre der Liebe ist etwas anderes. Gesundes. Heilmachendes. Und nicht, dass man durch die Finger sieht oder so in Worten der Liebe schwelgt oder was weiß ich. So, Entschuldigung, ein Punkt muss ich noch, das mache ich ganz kurz, aber das ist der entscheidende. Das kommt hier an mehreren Stellen vor. Ich bin guter Zuversicht, der das Werk angefangen hat mit euch, der wird es auch vollenden, bis an den Tag Jesu Christi. Er bringt uns durch. Das ist die Prägung dieser Gemeinde, die Ausrichtung auf den wiederkommenden Herrn. Das war Paulus wichtig. Es geht diesem Ziel entgegen. Sodass ihr prüfen könnt, ich bin jetzt wieder bei Vers 10, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi. Das ist die Perspektive, unter der Kinder Gottes, bekehrte Menschen, echte Christen leben. Daraufhin leben sie, auf dieses Ziel. Das war der Vers 10 eben und jetzt Vers 11. Erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit. Also nicht nur so eben gerade durchschrammen, mit letzter Kraft noch das rettende Ufer erreicht. Durch Jesus Christus. Zur Ehre und zum Lobe Gottes. Damit schließt sich der Kreis zur Dankbarkeit. Alles zu seiner Ehre, zu seinem Lob. Ich möchte das jetzt und kann das auch nicht mehr weiter ausführen, aber das ist der entscheidende Punkt. Und ich füge hinzu, die meisten erwecklichen Aufbrüche, Strömungen in der Gemeinde Jesu, war ja nicht immer gleichermaßen erwecklich in der Gemeinde Jesu. Die sind ganz stark durch diesen Gesichtspunkt, durch diese Sehnsucht, durch dieses Zielbewusstsein, es geht dem Tag Jesu entgegen, entscheidend geweckt worden, angeregt worden, in Gang gesetzt worden für den Herrn, für den Dienst an Menschen und so weiter. Und ich glaube, dass die verfolgte Gemeinde ganz stark von dieser Gewissheit lebt, wie sie sich in diesen Versen ausdrückt. Das kann man nicht machen, aber man kann es sich schenken lassen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, welch eine Perspektive entfaltet sich in diesen wenigen Versen? Was hast du alles vor mit uns, mit deiner manchmal so kümmerlichen Gemeinde, mit deinen manchmal so eigenartigen und begrenzten Kindern Gottes? Wie gut, dass du diese Hoffnungsperspektive nicht aus dem Auge verlierst. Wecke sie in uns immer wieder neu, für uns selbst und für andere. Und lass in unseren Kreisen und Gruppen etwas von diesem Geist deutlich werden, ganz ungesucht und ohne sich zu verrenken, dass deutlich wird, wir gehen dir bewusst entgegen. Herzlichen Dank, lieber Herr, dass du es gut meinst mit uns, uns fördern möchtest und helfen möchtest, dass aus unserem Leben etwas wird, was dich ehrt. Amen.